vor der Predigt. Heute ist so ein Tag, wo ich aufgewacht bin und Gott mir das Lied O Herr, gieße Ströme ins Herz gelegt hat. Und ich finde es danach einfach spannend, wie dann Verse über, wie Gott Ströme in den Wüsten schafft, erzählt werden. Jemand hat eine Gießkanne dabei. Gott ist einfach am Wirken und er spricht. Und wenn er die gleiche Sache mehrmals sagt, dann weiß man, ja, dass es ihm wichtig ist, dass er ein Anliegen hat. Ich fange heute mit der Geschichte an. Das wird nicht überraschend sein für die Leute, die mich schon mal predigen gehört haben. Es ist eine traurige Geschichte. Noch keine Geschichte, in der alle Sachen gut gelaufen sind. Und es ist einfach nur wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, das zu bewerten, sondern einfach um die Realität davon zu zeigen und auch einfach eine Perspektive mitzugeben, die es mir gegeben hat, auf bedingungslose Liebe, die ich davor so nicht hatte. Die Eltern von einem guten Freund aus einem anderen Teil von Deutschland haben 4 Pflegekinder aufgenommen, nachdem ihre eigenen Kinder das Haus verlassen hatten. Also eine Familie, 2 leibliche Kinder und dann etwa 20 Jahre später 4 Geschwister, die bei ihnen zu Hause einige Jahre gelebt haben. Und Pflegekinder sind in dem Fall nicht dasselbe wie Adoption, aber die Idee war trotzdem, dass sie alle bei ihnen bleiben, bis sie volljährig sind. Und die Eltern haben das richtig gut gemacht. Die haben sich gut vorbereitet. Die sind mit der Familie, die davor die Kinder hatte, gemeinsam in Urlaub gefahren, haben da sich angefreundet und bevor dann überhaupt irgendwas losgegangen ist und haben sich wirklich gekümmert, haben sich bemüht, den Übergang so gut zu machen wie möglich. Und es hat mit 3 von den Kindern richtig gut geklappt und mit einer nicht. Ein Streit reiht sich an den nächsten, ein Konflikt reiht sich an den nächsten und die 2 Zieleltern, die sind mittlerweile auch schon relativ alt. Die haben ja ihre eigenen Kinder auch schon erzogen gehabt, bis sie das Haus verlassen hatten, bevor sie jemanden aufgenommen haben. Und die Mutter hat seit einigen Jahren ein Herzproblem entwickelt. Und deshalb waren dann diese Streits, die irgendwann fast täglich stattgefunden haben, nicht mehr nur ein kräftezehrendes Problem, sondern wirklich eine Bedrohung für ihre Gesundheit. Und das meiste davon ist normal. Ich denke, viele von den Aspekten kennt fast jeder. Kinder streiten mit ihren Eltern, egal in welcher Familie und in welcher Konstellation. Und umso älter man wird, umso schneller fehlt einem vielleicht doch manchmal die Kraft. Aber nach etwa 9 Monaten von fast kontinuierlichem Streit hat dann der Ziehvater entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Dass es keine Lösung gibt, wenn es keine Lösung gibt, eine neue Ziehfamilie für die älteste Tochter gefunden werden muss. Letztlich, dass die Gesundheit von seiner Frau ihm wichtiger ist in der Situation. Und daraufhin hat mein Freund, quasi der leibliche Sohn von seinen Eltern, seiner Schwester einen Brief geschrieben. Darüber, wie prekär ihre Situation ist, dass sie ein gutes Leben ermöglicht bekommen hat und sie nicht mehr lange durchhalten muss, bevor sie erwachsen ist und ausziehen kann, dass mit Distanz sicher alles auch wieder besser werden wird, dass sie sich zusammennehmen sollte, auch wenn es schwierig ist, aber dass der beste Weg ist für sie selbst. Und er hat sich richtig, richtig schlecht damit gefühlt. Das ist eine wirklich schlimme Situation. Und ich beneide niemanden da drin. Weder Mutter, noch Vater, noch Kind. Aber was meinem Freund umgetrieben hat und was auch mir so hängen geblieben ist, ist, dass es eine Grenze gibt, wo seine Eltern bereit gewesen wären, ihr Pflegekind wegzugeben. Und ich glaube, er selbst als Sohn hat, glaube ich, weder diese Grenze der Liebe seiner Eltern sehen wollen, noch sich mit der Ungerechtigkeit konfrontieren, dass, als er selbst jung war und seine Eltern noch jung war, das bei ihm sicherlich keine Option gewesen wäre. Mir geht es wirklich nicht darum, hier ein Urteil zu treffen. Ich habe Empathie mit jedem in der Geschichte. Und ganz unabhängig von dem Pflegeelternkontext tragen sich solche Geschichten ja auch zwischen leiblichen Eltern und ihren Kindern zu. Was ich mir dachte, als ich es erzählt bekommen habe und was mich seitdem auch bewegt, ist, was für ein riesiger Schatz und was für ein außergewöhnliches Privileg das ist, wenn man unbedingt geliebt wird. Wenn Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist und gleichzeitig auch das ganz unabhängig von dieser Geschichte und von der konkreten Situation, unbedingte Liebe es auf der Erde eigentlich nicht gibt. dass selbst die Liebe zwischen Partnern, selbst die Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern Grenzen hat. Bedingungslose Liebe, das heißt, dass es nichts gibt, egal wie furchtbar du dich verhältst oder wie herausfordernd es ist, mit dir zu leben, durch das du dir diese Liebe verspielen kannst. Es gibt Dinge, die sind so selbstverständlich, dass wir nicht mal über sie nachdenken, bis sie dann nicht mehr selbstverständlich sind. Ich glaube, ich hatte kein so großes Bewusstsein für den Wert von bedingungsloser Liebe, weil ich mich nicht gefragt hatte, ob ich sie verlieren könnte. Und ich wünsche jedem, dass er niemals in eine Situation kommt, wo er darüber nachdenken muss, ob er sich mit seinen Eltern so verscherzen könnte, dass er sie verliert. Die Liebe von Eltern zu ihren Kindern, egal ob Adoptivkind, Pflegekind, leibliches Kind, ist im Idealfall bedingungslos. Und sie repräsentiert darin etwas Göttliches. Wir sprechen vom Papa im Himmel, weil es in der Bibel steht, aber auch deswegen, weil die Beziehung, die Liebe von Eltern zu ihren Kindern das Nächste ist, was wir kennen, was wir haben dafür, um zu beschreiben, wie Gott uns liebt. Gott liebt dich bedingungslos. Und das heißt, er verwirft dich nicht, auch wenn du anstrengend bist, er verwirft dich nicht, auch wenn du untreu bist oder schlecht über ihn redest, er verwirft dich nicht mal, wenn du ihn seine Gesundheit kostest und wenn du ihm Gewalt antust. Gottes Liebe ist so bedingungslos, dass er sein Leben für dich gibt, obwohl er gerade wegen deiner Schuld, wegen meiner Schuld ans Kreuz geht. Das ist bedingungslose Liebe. Liebe, die man sich nicht verspielen kann. Wir haben die Freiheit, uns gegen Gott zu entscheiden, aber wir werden ihn niemals zu anstrengend, zu enttäuschend oder zu schwierig. Das ist seine bedingungslose Liebe und die schenkt er mir umsonst, wenn ich sie annehme, wenn ich an ihn glaube und sei es, dass ich gar nichts anderes bringen kann, als mich verzweifelt an Jesus Christus festzuklammern und zu hoffen, dass er mich irgendwie durchbringt, durchtragen wird. Sie ist nicht abhängig von unserem Tun. Und trotzdem machen wir gerade eine Predigtreihe übers Dienen. Ich schließe die Reihe heute ab. Wie passt das zusammen? Wohin gehört unser Dienst? Was ist sein Zweck? Was bedeutet er, wenn Gott uns so oder so bedingungslos liebt? Wenn wir gerade nichts tun müssen, um uns seine Liebe zu verdienen? Ich glaube, die meisten von euch würden da wahrscheinlich auch intuitiv eine sehr gute Antwort drauf finden, wenn ihr nicht sowieso schon eine sehr gute Antwort kennt. Ich will heute eine theologische Einordnung machen vom Dienen und damit ein bisschen Ordnung schaffen und vielleicht auch ein bisschen Verwirrung beseitigen, die oft bei dieser Frage aufkommt. Und weil es heute ein richtiges theologisches Thema wird, lernen wir jetzt gleich einen lateinischen Begriff oder drei lateinische Begriffe. Ich verspreche, das sind die letzten lateinischen Wörter in der Predigt. Tertius usus leges. Das sind Worte, die sind jetzt schon 500 Jahre alt, die gehen auf Calvin und Melanchthon, die Reformatoren, zurück. Und die bedeuten der dritte Nutzen des Gesetzes. Und natürlich, bevor wir uns jetzt den dritten Nutzen vom Gesetz anschauen, schauen wir uns erstmal die ersten zwei an und sprechen auch darüber, was Gesetz hier überhaupt bedeutet. Das Gesetz, von dem hier die Rede ist, das können die 10 Gebote sein, das können die anderen Gesetze in den Mosebüchern sein, das können die Prophetenbücher sein, die Bergpredigt, die Paulusbriefe. Gesetz kann sein, du sollst nicht töten. Gesetz ist auch, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Gesetz ist all das, was in der Bibel steht, das in uns eine bestimmte Wirkung hat. Und deswegen kann dem einen ein Bibelwort das gleiche Bibelwort zum Gesetz werden und dem anderen nicht. Worte, die wir lesen und die in uns zu einer Aufforderung werden, wie wir leben sollten, sind Gesetz. Für manche sind die Worte bekämpfe das Böse mit dem Guten wahrscheinlich kein Gesetz, sondern eine hoffnungsvolle Perspektive darauf, wie das Reich Gottes eines Tages sein wird. Aber andere lesen das und verstehen es so, dass sie selbst gemeint sind. Dass ich gemeint bin, dass es meine Aufgabe wäre, Schlechtes mit Liebe zu vergelten, nicht meine Rechtfertigung in den schlechten Taten von anderen zu suchen, sondern demütig und friedfertig mich selbst unterzuordnen und zu demütigen, um des Friedens willen. Wenn das Bibelwort so für mich spricht, zu mir spricht, dann wird es für mich Gesetz. Und der Aufforderung zum Dienen kann genauso Gesetz sein. Wenn ich hier vorne stehe auf der Kanzel und euch zum Beispiel sage, dass wir alle berufen sind zu dienen, dann kann auch das in uns zum Gesetz werden, zu einer Aufforderung, dass wir auf eine bestimmte Weise leben müssten. Und wenn wir so das Gesetz hören, dann hat es Wirkung in uns, schlechte und gute Wirkung. Zum Beispiel kann das Gesetz in mir Selbstverdammung bewirken. Ich kann niemals so gut sein, wie ich sein müsste, wie es da steht. So gut kann ich niemals sein. Also bin ich wohl schlecht und werde es für immer sein. Wenn das Gesetz sowas in mir auslöst, dann dient es dem Bösen. Aber das Gesetz kann auch Gutes in uns bewirken. Es hat auch einen Nutzen. Oder wie die Reformatoren gesagt hätten, oder manche von den Reformatoren gesagt hätten, es hat auch drei Nutzen. Es gibt einen Grund, warum Jesus am Gesetz festhält, anstatt es zu verwerfen. Und drei von diesen Nutzen wurden eben schon vor 500 Jahren beschrieben. Der erste Nutzen des Gesetzes ist, dass wir in ihm unsere Schuld erkennen. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wenn ich das lese, dann erkenne ich, ich liebe meine Feinde nicht. Und ich sage das mit Schande, weil ich weiß und verstehe, dass die Bibel mich dazu auffordert. Aber ich tue es oft nicht. Und so überführt mich das Gesetz. Es macht mir meine Schuld bewusst, mein Unvermögen, es einzuhalten, und damit treibt es mich zum Evangelium, weil wenn ich verstanden habe, dass ich schuldig bin und dass ich es nicht aus meiner eigenen Kraft heraus schaffen werde, gut zu sein, dann bin ich bereit, mich ganz und gar auf Gottes Gnade zu verlassen und Jesus Opfer für mich am Kreuz anzunehmen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil wir ganz knapp nicht gut genug gewesen wären. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir alle komplett verloren gewesen wären, wenn er es nicht getan hätte. Und das sehen wir, wenn wir uns die Gebote anschauen, die Gesetze anschauen und sehen, wo wir selber stehen. Der erste Nutzen des Gesetzes ist, uns unsere Schuld aufzuzeigen, uns zu zeigen, dass wir es selbst nicht einhalten können, sodass wir verstehen, dass wir auf Gottes Liebe und Gnade angewiesen sind. Was hat noch mehr Nutzen als das? Der zweite Nutzen, für mich heute nicht so wichtig, wie es damals für die Reformatoren wichtig gewesen ist. Da ging es ihnen darum, dass das Gesetz uns auch einfach Ordnung schafft in der Welt. Auch wenn wir nicht in der Lage sind, uns dran zu halten, es ist gut, wenn eine staatliche Ordnung aufbaut auf Dinge wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Besser, man hat diese Gebote für seine Gesellschaft, auch wenn andauernd alle gegen sie verstoßen. Beide diese Funktionen des Gesetzes betreffen uns auch, aber als lebendige Christen eher sekundär, weil wir haben eine andere Position. Auch als Christen müssen wir hin und wieder noch überführt werden, neu lernen, dass wir nicht aus eigener Kraft gut sein können und uns wieder neu auf Christus ausrichten. Aber in erster Linie sind diese beiden Nutzen des Gesetzes für Nichtbekehrte vor der Bekehrung. Sie sind da, um uns zu überführen und uns zum Evangelium hinzubringen, uns moralische Orientierung zu geben, wenn wir sie noch nicht aus der Beziehung mit Jesus haben. Aber unsere Beziehung zum Gesetz ändert sich in dem Moment, wo wir Gottes Gnade annehmen und in die Beziehung mit eintauchen mit Jesus. Steht frei vom Gesetz, vielleicht sollte es eher heißen frei vor dem Gesetz. Wenn man es richtig versteht, stimmt beides. Wenn ich verstanden habe, dass ich gerettet bin, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Gnade Jesu Christi, dann kann mich das Gesetz nicht mehr verurteilen. Natürlich sehe ich immer noch, dass ich mich oft nicht an die Gesetze der Bibel halte, aber das hat nichts mehr damit zu tun, ob ich Gott genüge. Ich weiß, dass ich genüge, weil Gott mich bedingungslos liebt. Das Gesetz verliert dadurch nicht seine Gültigkeit, aber wir stehen in einer ganz neuen Beziehung zum Gesetz. Es kann uns nicht mehr anklagen, weil Jesus Christus bereits für unsere Schuld bezahlt hat, all unsere Schuld. Und jetzt könnten wir das Gesetz unserer Vergangenheit überantworten, sagen, dass es mit dem alten Mensch gestorben ist und uns jetzt nicht mehr betrifft. Aber ich glaube, die meisten bemerken, wenn sie sich die Bibelverse durchlesen, dass es keine gute Idee wäre, jetzt zu sagen, nur weil ich sowieso gerettet bin, brauche ich mich nicht mehr an sie zu halten. Nee, wir bemerken auf einmal, dass wir diese Gesetze gar nicht verwerfen möchten. Das Gesetz hat einen neuen Nutzen jetzt für uns. Den dritten Nutzen des Gesetzes, den Tertius Usus Leges. Jetzt, wo das Gesetz nicht mehr unsere Verurteilung und unseren Tod bedeutet, können wir die Weisheit da drin sehen. Jesus selbst hat gesagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Ja, er sagt sogar, er will kein i-Tüpfelchen daraus herausstreichen. Nicht mal der kleinste Buchstabe darf geändert werden am Gesetz. Jetzt, wo wir erlöst sind, können wir das Gesetz anschauen und uns zum allerersten Mal freiwillig und ohne den Druck von dieser Verurteilung entscheiden, uns daran zu halten, einfach weil es gut ist. Jetzt, wo es keine Macht mehr über uns hat, können wir die Weisheit sehen, die in den Geboten und Weisungen steckt, die Gott uns gegeben hat. Und wir können versuchen, uns daran zu halten, nicht damit wir uns Gottes Liebe verdienen, weil die haben wir ja schon, bedingungslos von ihm geschenkt bekommen, sondern weil wir glauben, dass Gottes Gebote gut sind. Nicht, weil wir sie halten müssen, sondern weil wir sie halten wollen. Weil wir glauben, dass er es gut mit uns gemeint hat, als er sie uns gegeben hat. Und weil wir Gott eine Freude machen wollen. To please, not to appease. Das ist ein englisches Sprichwort dazu und eine Merkregel, die ich richtig gut finde. Was es bedeutet, ist, also quasi wörtlich heißt es sowas wie, um Freude zu machen, nicht um zu beschwichtigen. Und die Idee ist ganz klar. Wir halten uns an die Gebote, wir dienen nicht, um Gott zu beschwichtigen, weil wir müssen ihn nicht beschwichtigen. Wir dienen, um ihm Freude zu machen. Please, not a peace. Ich finde, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, wenn es ums Dienen geht. Weil das ganze Thema Dienen, Schätze im Himmel, Berufung, all die Predigten, die ich in der Reihe dazu gehalten habe, die spielen sich alle in diesem Bereich ab, im dritten Bereich. Im Tertius Usus Leges. Es geht nicht darum zu dienen, damit wir erlöst werden. Die Schätze im Himmel, die wir sammeln und also, die wir von Gott geschenkt bekommen im Dienen, das ist nicht unsere Erlösung. Und wir müssen auch nicht unserer Berufung nachfolgen, worüber ich letzte Woche gesprochen habe, damit wir erlöst werden. Unsere Erlösung passiert davor. In dem Moment, wo wir Jesus Christus in unserem Herzen als unseren Retter bekennen und ihm unser Leben hinlegen, werden wir gerettet und Teil von seiner bedingungslosen Liebe. Wir wissen mit Gewissheit, dass wir erlöst sind. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt, an den Namen Jesus. Der gesamte Bereich des Dienens, all das, was wir angesprochen haben über die letzten zwei Monate, ist für Menschen, die wissen, dass sie gerettet sind. Ich rufe dich nicht zum Dienst, damit Gott dich mehr liebt. Gott liebt dich bedingungslos. Ich rufe dich zum Dienst als jemand, der bedingungslos geliebt wird und der gerettet ist. Ich rufe dich, weil es gut ist zu dienen, nicht weil du musst, sondern weil es gut ist für dich selbst und andere. Es ist tragisch, wenn jemand sich abrackert, weil er denkt, er müsste Gott beschwichtigen. Und es ist auch traurig, wenn unsere einzige Reaktion auf Gottes Liebe ist, uns entspannt zurückzulehnen und bei uns zu bleiben, statt seine Liebe weiterzugeben. Und insgesamt ist es auch nicht so ungewöhnlich, denke ich, dass wir dass wir oft genau falsch entscheiden, welcher Dienst in unserem Leben gerade dran ist und wie viel Dienst in unserem Leben gerade dran ist. Oft sind es immer dieselben, die sich abrackern. Jeder kennt das, jeder weiß das. Und es ist wichtig, dass wir Rücksicht nehmen auf uns selbst. Ich glaube wirklich, wenn wir uns an andere verschenken, dann ist das sehr oft ein riesiger Gewinn für uns. Gott schenkt uns mehr zurück, als wir geben. Und die Freude, die andere wegen uns haben, ist wirklich große Opfer wert. Aber wir sollen uns nicht sehr selbst hergeben in einer Weise, die uns zerstört. Die Bibel sagt, wir sollen mit einem fröhlichen Herzen geben. Wir sollen nicht aus dem leeren Becher ausschenken, sondern aus dem überfließenden. Du musst nicht dienen, um dir Gottes Liebe zu verdienen. Gottes Liebe ist bedingungslos. Die Gebote sind nicht dafür da, unser Heil zu garantieren. Gerade das konnten sie ja nicht und gerade deswegen ist Jesus ja ans Kreuz gegangen, weil die Gebote nicht gereicht haben. Nicht gereicht haben, um unser Heil zu garantieren. Und wenn du in deinem Dienst, in deinem Dienen an den Punkt kommst, wo es nicht mehr aus einem fröhlichen Herzen heraus geschieht, wo du keinen Segen erlebst durch deinen Einsatz, wenn dein Kelch leer ist und du selbst dringend Ruhe brauchst und Erholung, dann musst du dir genau diese Erholung nehmen. Musst. Und darfst einfach wissen, dass Gott dich bedingungslos liebt und sich das nicht ändert mit dem Einsatz, den du bringst. Es ist sehr wichtig, dass wir auch das lernen, auf uns selbst Rücksicht zu nehmen. Die Burnout-Gefahr in Gemeinden ist groß. Ich habe selber mehrere Menschen kennengelernt, mit denen ich in Gemeinde war, die in Burnout gekommen sind, sowohl Pastoren als auch Gemeindemitglieder, die Schaden genommen haben in ihrem Dienst. Für viele Menschen ist ein großer Schatz zu finden im Dienen. Und oft, wenn wir selber denken, wir haben nicht die Kraft und nicht die Zeit, stellen wir am Ende fest, dass anderen zu dienen uns mehr zurückgibt, als wir selbst geben müssen. Aber für manche ist es auch wichtig, Gott zu fragen, welchen Dienst es Zeit ist, abzulegen. Die Gemeinde wird immer Menschen brauchen, die sich selbst herschenken. Ohne diese Art von Einsatz kann Kirche nicht existieren. Die Gemeinde kann genau das tun, was wir bereit sind einzubringen, nichts mehr als das. Aber wenn Dinge richtig laufen und gut laufen in der Gemeinde, dann werden immer genug Menschen da sein, die bereit sind, sich herzuschenken. Gottes Plan mit der Gemeinde wird nicht daran scheitern, ob du in der Lage bist, deinen fünften Dienst auch noch zu tun. Wenn du in dieser Situation bist, wo es mehr die Schuldgefühle sind, die dich halten, als deine persönliche Überzeugung, dann will ich dich ermutigen, es ist immer besser, wenn du deinen Dienst niederlegst, als wenn du ihn weiter ausführst und Schaden nimmst. Keiner will das, keiner braucht das, Gott braucht es nicht, dass du Schaden nimmst in deinem Dienst. Und es kann auch Glaube sein, seinen Dienst niederzulegen. Wenn das bedeutet, dass du verstanden hast, dass du dir Gottes Liebe nicht verdienen musst, dass es nicht auf deinen Einsatz ankommt, damit er dich liebt. Und wenn du verstanden hast, dass er das gute Werk auch ohne dich vollenden wird, dass es nicht deine großen Opfer und Strapazen sind, die uns zu einem guten Ziel führen, sondern dass Gott groß ist und souverän ist und alles tun kann, dann ist es Glaube, seinen Dienst aufzugeben. Das war die letzte Predigt in der Reihe und ich will es einfach noch einmal zusammenfassend durchgehen, von Anfang bis zum Ende. Lasst uns Christen sein, die sich in Liebe an andere verschenken, die den Schätzen nachjagen, die in einem gottgefälligen Leben verborgen sind, die sich bewusst sind ihrer Berufung und dass Gott sie wunderbar geschaffen hat, ausgestattet und begabt hat und die wissen, dass Gott sie über alles und bedingungslos liebt und dass er nicht möchte, dass wir Schaden nehmen, sondern aufgehen in unseren Dienst an seinem Reich. Ich will gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen.